Family Lab Deutschland, der Podcast.
Hallo und herzlich willkommen bei unserem Family Lab Podcast. Heute zu Gast ist Nora Imlau. Hallo Nora, schön, dass du da bist.
Hallo Heidi.
Heute wollen wir uns über dein neuestes Buch unterhalten mit dem Titel Bindung ohne Burnout. Und das finde ich ja schon, allein den Titel fand ich schon sehr ansprechend, als ich das gelesen habe, weil ich wirklich das Gefühl habe, das ist so ein aktuelles Thema. Und das ist wirklich diese Frage, die wir uns auch stellen, ja, wenn wir gerade so bemüht sind als Eltern und unbedingt das gut und richtig machen wollen, wie können wir das machen, ohne uns dabei zu verlieren? Ja, und das ist ja auch so der Inhalt deines Buches. Wie bist du dazu gekommen? Wie kam dir dieser Gedanke dazu, jetzt nochmal ganz speziell ein Buch zu schreiben?
Also grundsätzlich schreibe ich ja immer die Bücher, die ich selber gern gelesen hätte, die mir selbst gefehlt haben als Mutter. Und ich bin selber, wie so viele Eltern, halt auch total in diese Falle gerannt. Und zwar nicht nur einmal, als Mutter ganz viele Ideale zu haben und ganz viele Vorstellungen davon, wie ich es machen will, und dann im echten Leben teilweise krachend zu scheitern an meinen eigenen Ansprüchen, an meinen eigenen perfektionistischen Ideen davon, dass ich jetzt nie wieder schimpfen will und nie wieder schreien und nie wieder laut werden und so weiter. Und mich dann teilweise echt sehr fertig gemacht habe und teilweise das Gefühl gehabt habe, dieser Anspruch, ich will eine bindungsorientierte, zugewandte, gleichwürdige Mutter sein, sorgt manchmal ironischerweise dafür, dass ich weniger geduldig, weniger zugewandt, weniger freundlich bin, weil ich die ganze Zeit so unter Druck stehe. Und ich habe da für mich dann das aufgearbeitet und da viele Strategien entwickelt, damit umzugehen, und habe dann aber auch gemerkt, gerade so in den letzten 2 Jahren, als ich mit dem Vorgängerbuch Meine Grenze ist ein Halt unterwegs war und viele Vorträge gehalten habe, dass unglaublich viele Eltern dieses Grenzenthema emotional sehr berührt hat, auch weil sie so ausgebrannt sind und waren und weil sie sozusagen zum ersten Mal so diese Bestätigung bekommen haben, auch als liebevolle, zugewandte Mutter, Vater, ne, darf und muss ich persönliche Grenzen spüren und kennenlernen und wahren und auch gegen Widerstand vertreten. Und ich muss auf mich selbst aufpassen, damit ich für mein Kind gut da sein kann und für meine Kinder. Und daraus ist dann irgendwie so dieser Gedanke entstanden zu sagen, dieses Grenzenthema ist mega wichtig und das habe ich jetzt schon erschöpfend behandelt, aber an diesem Grenzenthema hängt eigentlich noch ein anderes Thema dran, nämlich das ganz große Thema Ausgebranntheit. Wie viel können und müssen wir geben? Wo müssen wir auch auf uns aufpassen? Woher kommt dieser Leistungsdruck in unserer Gesellschaft, dieser Perfektionismus? Wie hängt das mit dem Erstarken der bindungsorientierten Bewegung zusammen? Und wo müssen wir da vielleicht auch gerade als Menschen, die sehr offensiv für Bindung eintreten, manche Missverständnisse auch nochmal aufklären und manche Mythen sozusagen aufräumen und sagen, ihr habt uns da teilweise, glaube ich, falsch verstanden. Ja, niemand will, dass ihr euch verausgabt, um die perfekten Eltern zu werden, die alle Werte jederzeit in reinster Form verkörpern, sondern Familienleben muss inhärent unperfekt sein. Leichtigkeit wiegt schwer, ne? Leichtigkeit ist sehr wichtig im Familienalltag und das ist tatsächlich oft nur zu erreichen, wenn wir alle unsere eigenen Ideale auch nicht zu ernst nehmen, sondern mehr so als Leitsterne, als absolute Dogmen verstehen. Und wir brauchen ganz viel Großzügigkeit mit uns selbst, ganz viel Nachsicht mit uns auf unserem Weg, wenn wir dann wirklich langfristig gehen wollen. So. Und das war so diese Idee. Und das Lustige war, dass ich für 2023 mir eigentlich vorgenommen hatte, eine Pause zu machen und kein Sachbuch zu schreiben, weil ich dachte, ich brauche selber mal eine Pause. Und dann kamen diese Gedanken und ich konnte mich da gar nicht gegen wehren, dass sich da so eine Buchidee firmiert hat. Und dann habe ich mich mit meinem Mann unterhalten und sagte, weißt du, ich müsste so ein Buch schreiben und es müsste sowas heißen wie Bindung ohne Burnout. Und dann sagte er, das musst du schreiben. Der Titel ist genial, ja, und das spricht genau diesen Leidensdruck an. Und dann habe ich doch ein Buch geschrieben, 2023. Und jetzt bin ich ganz froh drum. Also das Buch ist sehr nah an meinem Herzen. Ich glaube, das ist das persönlichste Buch, was ich geschrieben habe in diesem Sachbuchbereich. Und es gab ja ganz überwältigende Rückmeldungen. Jetzt ist es jetzt seit einem guten Monat auf dem Markt. Ich habe tausende Nachrichten bekommen von Eltern, die sagen, es hat ihnen sehr, sehr geholfen, sie sehr unterstützt, sie fühlen sich sehr verstanden, aber auch inspiriert, Dinge anders zu machen. Teilweise Kleinigkeiten, die aber einen großen Effekt für sie haben. Und das ist natürlich sehr schön.
Ja, wie schön. Ich kann mich da auch echt so gut daran zurückerinnern, als meine Kinder noch klein waren und ich so auf dem Spielplatz war und ich mich auch mit anderen Müttern mal austauschen wollte und unterhalten wollte und immer so dieses Gefühl hatte, wenn die nur kurz Miep machen, so, ne, oder Pieps oder irgendwie, dass ich sofort so, wusch, was ist los, was
Ja.
machen die, was muss ich machen, so, ne, in diesem Strudel so drin war, dass es echt immer nur um die Bedürfnisse der Kinder geht und haben sie alles und was brauchen sie noch und da echt auch so ein immenser Druck in mir drin war und auch dieses Gefühl, okay, gleichzeitig kann ich irgendwie kein Gespräch zu Ende führen, ja, irgendwie. Und dann fängt man wieder an, mit der Mutter zu sprechen und sagt so, über was war es eigentlich, was wir gerade reden wollten, ja. Und man immer wieder so unterbrochen wurde von dem, was die Kinder brauchen. Und
Ja.
ich auch so dieses Gefühl hatte, ich habe das, was ich gebraucht habe, wirklich komplett aus den Augen verloren, so, ja. Und wie du da so in deinem Buch schreibst, was glaubst du denn, warum wir das mit diesem Leistungsanspruch so verknüpft haben mittlerweile, dass wir sagen, okay, es ist jetzt nicht nur irgendwie, ich will Mama werden und ich will Familie sein, genießen, sondern dass da irgendwie so ein Leistungsdruck ja irgendwie auch dahinter steht.
Also ich glaube, das hat verschiedene Gründe. Ein Grund ist, dass wir heute tatsächlich als Eltern sehr viel mehr wissen über die kindliche Entwicklung, auch über die Bedeutung der frühen Jahre. Uns wird immer gesagt, ne, in den ersten 3 Jahren stellen sich die Weichen für ganz viele Dinge im späteren Leben. Und das ist natürlich nicht falsch, aber teilweise kann das natürlich auch so diesen Druck ausüben, dass man denkt, okay, in der Zeit darf ich nichts falsch machen oder so, ne? Und viele Menschen wissen sehr viel und haben gleichzeitig aber auch manchmal so ein Halbwissen, ne? Also sie wissen, Bindung ist wichtig, sie wissen aber nicht, was genau braucht es für Bindung. Sie wissen, wir formen in gewisser Weise das Gehirn unseres Kindes. Das ist ja schon auch eine respekteinlösende Vorstellung. Sie wissen aber oft auch nicht, wie plastisch das Gehirn ist und wie viel sich auch immer wieder noch verändern und richten lässt. Und dass es ganz normal ist, auch in der Hirnentwicklung, dass Kinder sozusagen Phasen durchlaufen, wo sie auch mal bestimmte neuronale Verbindungen gerade nicht so aktiv nutzen und dass das dazugehört auch zur kindlichen Entwicklung, dass man nicht nur sozusagen gefördert wird und Dinge gewinnt, sondern dass auch sozusagen Ungenutztes auch wieder verloren geht, dass das normal ist. Dagegen müssen wir nicht ankämpfen. Und das Zweite ist, und das halte ich fast noch für relevanter, wir, die wir heute Kinder begleiten, sind sozialisiert zum allergrößten Teil wirklich auf dem Höhepunkt der Leistungsgesellschaft in unserer Kultur. Das heißt, wir sind die Erwachsenen, denen als Kinder und Jugendliche schon vorgelebt wurde, ihr müsst tough sein, ihr habt viel Konkurrenz. Wenn ihr mal einen Job kriegen wollt, müsst ihr wirklich, wirklich gut sein. Ihr müsst unbezahlte Praktika machen, ihr müsst euch reinhängen, ihr dürft nicht jammern, ihr dürft nicht meckern, ihr sollt keine Schwäche zeigen. Wir sind eine Generation, der nicht gesagt wurde, es ist völlig normal, dass ihr vielleicht im Laufe eures Lebens mal therapeutische Hilfe braucht oder so. Das war sehr, sehr stark immer dieser Fokus zu sagen, ihr müsst es selber hinkriegen, ihr sollt keine Weicheier sein, so ungefähr. Und sehr, sehr viele, insbesondere Mütter, sind total damit aufgewachsen, dass wir gerade als Frauen oft sozusagen uns doppelt so hart anstrengen müssen, um den gleichen Erfolg haben zu können wie Männer, ne? Dass wir so ein bisschen, sag ich mal, tougher und maskuliner werden müssen, um uns in dieser harten Welt so durchsetzen zu können, so, ne, Boss-Babes irgendwie sein sollen. Und dieses Selbstverständnis, das hat sich bei vielen von uns wirklich tief in unserer Identität verankert, dass wir einfach leistungsfähig sein müssen und dass auch unser Wert daran geknüpft ist, wie gut wir Sachen machen und wie erfolgreich wir sind. Und das erlebe ich ganz oft, dass sehr, sehr viele Eltern, auch sehr, sehr viele Frauen, ihre Elternschaft und zwar von Beginn an, also von der Kinderwunschzeit an, dann eben auch angehen, wie das nächste Projekt, das einem wichtig ist. Und man will dann optimiert da rangehen und planen, wann ist der perfekte Zeitpunkt und wie optimiert man den Zyklus mit einer App, dass man dann auch das richtige Zeitfenster erwischt, dass es dann auch nicht zu lang dauert mit dem Schwangerwerden. Und dann will man die Schwangerschaft mustergültig schaffen und dann will man die Geburt bestmöglich schaffen und dann will man die Elternschaft angehen, wie ein Job, in dem man einfach ein richtig gutes Ergebnis erzielen will. So, ne? Und das höre ich teilweise auch in Beratungsgesprächen mit Eltern, dass sie dieses Vokabular auch wirklich nutzen, dass sie sagen, also diesen Job, den darf ich nicht in den Sand setzen, ja, der ist wichtig. Und ich kann total verstehen, woher diese Analogien kommen. Elternschaft ist ja auch Arbeit und die Arbeit, die wir sonst bisher gemacht haben, war eben auch oft Erwerbsarbeit oder, ne, Ausbildung, Schule, Studium, sowas. Aber Elternsein ist halt inhärent was völlig anderes als ein Job. Es geht beim Elternsein ganz oft eben nicht um Leistung und um fest definierte Ziele, die wir erreichen müssen und dann werden wir von allen gelobt, ja, sondern Elternsein bedeutet ganz oft, dass wir uns in einem Gefüge bewegen, wo wir erst im Nachhinein wissen, was gut und was nicht so gut war, wo wir immer wieder uns vorantasten müssen, wo wir im Austausch miteinander schauen müssen, wer braucht gerade was. Vielleicht ist das heute was anderes als gestern. Ja, die Maßstäbe ändern sich ständig. Das, was andere Leute machen, funktioniert unter völlig anderen Bedingungen und lässt sich deswegen nur schwer mit uns vergleichen. Ne? Uns fehlen so die Parameter, nach denen wir erheben können. Machen wir das jetzt eigentlich gut? Wir müssen darauf vertrauen, dass in der Beziehung zu unseren Kindern wir unseren eigenen Weg finden und Fehler und Scheitern gehören permanent dazu. So. Und das ist total verunsichernd, wenn man aus anderen Bezügen kommt und den eigenen Wert normalerweise daran knüpft, dass man jeden Abend sagen kann, so, jetzt bin ich wieder ein gutes Stück vorangekommen. Ja, jetzt habe ich gut Leistung abgeliefert, weil wir im Elternsein ganz oft jahrelang nicht wissen, ob wir Leistung abgeliefert haben. Ja, wir wissen, wir haben uns angestrengt, aber was dann sozusagen die Konsequenz daraus ist, das erfahren wir oft erst viel, viel später oder nie an manchen Punkten. Und wir müssen damit leben, dass sozusagen das Dankeschön für unser Elternsein von uns selber kommen muss, dass uns nicht die ganze Zeit jemand spiegelt, auch nicht unsere Kinder, du machst es so toll, sondern dass wir uns selber sagen müssen, ich glaube, ich mache hier einen guten Job.
Und wie kommen wir dahin, Nora?
Ja,
Das ist
ja,
doch
ja.
die Frage. Oder dass wir uns auch diese Wertschätzung selbst entgegenbringen können und dass wir uns da auch ernst nehmen können mit unseren Bedürfnissen und dass wir die nicht aus den Augen verlieren, sondern dass die eben genauso wichtig sind wie die unserer Kinder.
Ja, das ist die Mammutaufgabe, ne? Das ist eine Lebensaufgabe. Da gibt es keinen 30-Tage-Trick und dann kann man das, sondern ich selber arbeite daran, seit ich Mutter bin, also seit mittlerweile 17 Jahren. Und ich habe schon das Gefühl, ich stehe an einem anderen Punkt als vor 10 Jahren oder vor 15, aber ich bin immer noch nicht fertig. Und das beschreibe ich auch in Bindung und in Burnout. Es geht immer einfach darum zu sagen, was könnte der nächste Schritt sein, der mich ein bisschen näher dran bringt, an dieses Gefühl, dass ich mir selber Wertschätzung gebe, dass ich gut mit mir selbst umgehe, dass ich nachsichtig mit mir bin. Eine Strategie, die ich im Buch beschreibe, die tatsächlich auch in vielen therapeutischen Kontexten genutzt wird, ist so ein bisschen die innere Stimme quasi zu identifizieren, sich zu fragen, wie spreche ich eigentlich mit mir in meinem Alltag? Und ganz viele Menschen beschreiben das, dass sie so innere Antreiber haben, ne? Also so innere, wirklich, also quasi Kräfte, die ihnen die ganze Zeit sagen, oh, da war jetzt aber eigentlich noch mehr drin und hier war es dabei jetzt faul und warum hast du jetzt schon wieder das vergessen? Und ne, und also so diese ganzen inneren Kritiker, die da die ganze Zeit aktiv werden. Und man kann tatsächlich üben, diesen ja oft aus sehr alten Mustern entspringenden negativen Stimmen im eigenen Inneren, die einen so abwerten, so eine ganz positive, wertschätzende, liebende Stimme gegenüberzustellen, die dann irgendwann auch lauter wird. Und ein Anfangspunkt kann tatsächlich sein, auch wenn sich das schwierig anfühlt, diese andere Stimme tatsächlich mal laut auszusprechen. Ne? Also wenn ich allein zu Hause bin und ich räume den Geschirrspüler ein oder mache irgendwas im Haushalt, dann versuche ich mir wirklich manchmal bewusst Zeit zu nehmen und mir selber laut ausgesprochen zu sagen, Mensch, weißt du eigentlich, was du hier für tolle Sachen machst jeden Tag und wie anstrengend das teilweise ist und du stehst morgens auf, obwohl du gerne noch liegen bleiben würdest und du ziehst Kinder an, wo du denkst, ach, es wäre eigentlich schön, sie würden es selber machen, aber du machst ihnen den Start in den Tag damit leichter. Du hast heute schon 4 Snackboxen gerichtet und dir gemerkt, welches Kind welches Gemüse hast und welches Gemüse isst und du hast so viel schon gemacht und ich will dir dafür einfach mal Danke sagen. So. Und natürlich fühlt sich das total komisch an. Und auch nach was, wo man so denkt, wenn ich jetzt hier irgendwie verrückt, ja, dass ich so mit mir rede. Aber diese Stimme, die muss man eben üben zu aktivieren. Und irgendwann hört man die auch, ohne dass man sie tatsächlich ausspricht. Und ich habe tatsächlich mittlerweile ganz oft die Situation, dass wie ich irgendwas verbocke, ja, also an irgendwas nicht dran gedacht habe. Ich komme in den Kindergarten und die sagen zu mir, Frau Imlau, Sie wollten doch noch das und das mitbringen. Und ich sage, oh ja, tut mir leid, habe ich vergessen. Und dann höre ich quasi in mir drin, wie irgendjemand sagt, ah, wie konntest du nur? Und dann erhebt sich die trainierte Stimme und sagt, natürlich hat sie mal was vergessen. Sie ist ein Mensch, ja, sie darf was vergessen. Nora, lass dich davon nicht verrückt machen. Alles ist gut. Jeder Mensch vergisst Dinge. Das ist völlig irrelevant. In 100 Jahren kümmert sich kein Mensch darum, ob du diesen Zettel jetzt dabei hattest oder nicht, so, ne? Und ich kann dem praktisch richtig zugucken, wie der sozusagen zwei unterschiedliche Anteile letztlich von mir miteinander diskutieren und wie der fürsorgliche und nachsichtige und freundliche immer öfter gewinnt, sozusagen, das letzte Wort hat. Und darauf bin ich total stolz, dass ich das so üben konnte. Da bin ich auch sehr dankbar für und da gibt es verschiedene Tricks, mit denen man das üben kann. Und auf einer sehr, sehr viel pragmatischeren Ebene vielleicht beginnt aber dieses Nachsichtige mit sich selbst sein, einfach auch damit, dass man für sich klar identifiziert, Wie oft mache ich im Alltag Pausen? Wie oft kümmere ich mich um mich? Und dann wirklich in seinen Kalender Zeiten einschreibt und blockt und plant, wo man sagt, da trinke ich meinen Tee, da mache ich vielleicht meinen Sport und da rufe ich meine Freundin an oder da nehme ich mir Zeit, eine halbe Stunde ohne schlechtes Gewissen mit dem Handy auf dem Sofa zu liegen und irgendwie rumzudaddeln, ja, und YouTube-Clips zu gucken, die ich lustig finde, so. Und sich das einzuplanen und dem die gleiche Wertigkeit zuzuschreiben wie all den anderen Aufgaben, die wir halt so haben, weil es wichtig ist, dass wir gut für uns selber sorgen. Und zwar nicht nur, weil wir dann besser für unsere Kinder da sein können, das ist ein angenehmer Nebeneffekt, sondern auch, weil wir einfach wichtig sind und weil es wichtig ist, dass wir uns gut um uns kümmern.
Absolut. Was mir immer so auch ein bisschen geholfen hat, gerade am Anfang, wenn mir das sehr, sehr schwer gefallen ist, mir das zuzugestehen, Pausen zu machen, ist auch, dass ich mir so überlegt habe, was ich mir für meine Kinder wünsche. Und dass ich mir für die ja auch wünsche, dass sie, wenn sie groß sind, das schaffen, sich gut um sich selbst zu sorgen. Dass dann ja auch logisch die logische Folge daraus ist, dass ich das ja vorleben möchte. Und das heißt, wenn ich mich gut um mich selbst sorge, dann tue ich damit eigentlich nicht nur was Gutes für mich, sondern ich tue es ja auch tatsächlich gleichzeitig auch für meine Kinder, weil sie damit sehen, es ist in Ordnung, ja, es ist
Da
Pausen
gibt
zu
es ja auch,
machen.
ja, Entschuldigung,
Genau.
sag du.
Ja, es ist in Ordnung, Pausen zu machen und sich eben gut um sich selbst zu kümmern. So. Und das hat mir tatsächlich auch oft nochmal geholfen, irgendwie auf diesem Weg. Dass es, also es ist ja Quatsch, dass es nur egoistisch ist, weil das ist es nicht. Aber trotzdem hat es nochmal so einen anderen Aspekt mit reingebracht, wo ich mir gedacht habe, okay, und das wünsche ich mir ja auch für meine Kinder, dass sie das dann mal können, wenn sie groß sind, besser als ich es vielleicht kann.
Ja, ich kann das voll verstehen. Es ist gleichzeitig manchmal auch ein bisschen bezeichnend, dass wir Mütter tatsächlich oft sozusagen diese externe Motivation, es ist auch für die Kinder gut, brauchen, um uns gut um uns selbst zu sorgen.
Ja,
Dass dieses, es
total.
tut mir selber gut, quasi nicht reicht. Und gleichzeitig hast du inhaltlich natürlich total recht. Da gibt es tatsächlich auch Studien dazu, dass insbesondere Töchter wirklich sozusagen ihr Pausen- und Freizeitverhalten sich unbewusst von ihren Müttern abgucken und dass die Frauen, die heute im Alltag oft sagen, ich habe ein schlechtes Gewissen, wenn ich mich mal 5 Minuten hinsetze, oft mit so ganz rastlosen Müttern auch aufgewachsen sind, bei denen sie das eben auch nie gesehen haben, dass die einfach mal ausruhen, ja, und auf eine positive Weise Pause machen. So, es gibt ganz viele Frauen, die vorgelebt bekommen haben, es gibt quasi nur zwei Modi, entweder komplett aktiv oder so was erschöpft, ja, zusammenbrechen, ja, und das ist dann was, was sie reproduzieren und da hast du völlig recht, dadurch brechen wir auch so einen Kreislauf, wenn wir dann unseren Kindern vorleben, wie man für sich sorgt und das gucken die sich ab, das nutzen die manchmal auch schon als Kinder oder Jugendliche, aber auch wenn sie erwachsen sind, haben sie ganz andere Vorbilder da. Und es gibt noch eine zweite Ebene, die ich auch wichtig finde in diesem Zusammenhang. Ein wichtiger Faktor für ein gelingendes Familienleben ist ja auch immer zu wissen, wo liegt die Verantwortung, ne? Also wer hat Verantwortung für wen in welcher Situation? Und wenn wir meinen, wir tun unseren Kindern sowas wahnsinnig Gutes, indem wir die ganze Zeit nicht ruhen, ja, und machen und machen und machen, dann haben Kinder ja oft durchaus das Gefühl, sie nehmen wahr, dass da eine Erschöpfung ist, aber sie nehmen auch, weil wir selbst übernehmen nicht die Verantwortung dafür, zur Ruhe zu kommen. Also denken Sie, Sie müssen die Verantwortung dafür übernehmen, dass wir sozusagen ausruhen können. Und das sorgt dann manchmal dafür, dass dann ältere Kinder und Jugendliche in so eine Überkompensation reinrutschen, dass sie sagen, nein, nein, Mama, ich brauche dich nicht. Du hast genug zu tun, so, und sich nicht an uns wenden mit Dingen, die wirklich wichtig wären, weil sie das Gefühl haben, wir sind so belastet, die Verantwortung, uns quasi nicht noch zusätzlich zu belasten, sondern zu schonen, liegt bei ihnen. Und in einem extremen Fall kann das wirklich in so eine Parentifizierung reingehen, dass dann praktisch Kinder spüren, meine Mama, mein Papa sind ständig ausgebrannt, also muss ich mich quasi unsichtbar machen, möglichst wenig brauchen, möglichst wenig wollen, so ganz unproblematisch sozusagen durch deren Leben, damit ich sie nicht belaste, weil sie können offensichtlich keine Verantwortung für ihre Entspannung übernehmen. Dann tue ich das jetzt mal mit meinen 8 oder 12 Jahren. Und das ist tatsächlich eine wirklich ungute Entwicklung. Und das gibt viele Erwachsene in unserem Alter, die sowas später in Therapien aufarbeiten. Ja, so dieses, du hast nicht die Verantwortung für das Lebensglück deiner Mutter. Du bist nicht verantwortlich für die Entspannung deines Vaters. So. Und deswegen sage ich mir das selbst auch immer wieder, dass wenn ich mir manchmal so ein bisschen egoistisch vorkomme, was durchaus passiert, wenn ich meinen Kindern sage, nein, das mache ich jetzt nicht, das ist mir zu anstrengend, nee, wir gehen jetzt nicht mehr ins Schwimmbad, ja, ich habe da einfach keine Kraft für, dass ich so denke, ja, das ist in dem Moment frustrierend für mein Kind, das findet das wird auch doof und dann würde es sich vielleicht wünschen, eine Mutter zu haben, die mehr Kraft hat für sowas. Aber ich lebe ihm auch ganz klar vor, dass ich Verantwortung für mich übernehme und dass es diese Verantwortung nicht tragen muss. Und das ist was, was ich bei meinen Kindern auch in der positiven Weise merke, dass sie sozusagen Bedürfnisse anmelden und manchmal kann ich die nicht sofort erfüllen, aber sie haben keine Angst, sie anzumelden, weil sie wissen, unsere Mutter sorgt so für sich. Ja, dass wir da nicht sozusagen zweimal überlegen müssen, ob wir was anmelden dürfen. Also im Zweifelsfall sagt sie halt nein, aber wir können immer kommen. Und das finde ich ganz wichtig.
Ja, schön. So als letzten Gedanken vielleicht noch zu diesem schon sehr spannenden Gespräch, wo wir schon viele Punkte so angesprochen haben. Was ich echt noch schön fand in deinem Buch, ist, dass du so ein bisschen beschreibst, du hast das, glaube ich, wie so der Ampel benannt, ja, wo du immer so mal wieder bei dir eincheckst, so wo ist gerade so mein Energielevel? Magst du dazu noch mal ein bisschen erzählen? Ich fand das sehr bereichernd, das zu lesen.
Das ist mir mal, während wir noch in London gelebt haben, also im Ausland, in so einer Elternberatung quasi nahegelegt worden, so dieses Check-in, ja, also diese Idee zu sagen, mehrmals am Tag, check mal so ganz grob, bist du im grünen Bereich, im gelben, im orangen oder schon im roten. Und dann passe deinen Tag und deine Pläne entsprechend an. Ja, also, und dann wirklich auch zu sagen, es geht gar nicht darum zu werten, warum du in diesem Bereich bist. Es geht einfach nur ganz pragmatisch erstmal darum zu sagen, wie gehst du jetzt passend mit deinen Energiereserven um? Und wenn du da eben voll in deiner Kraft stehst und du bist total fit und ausgeschlafen und so, das ist der Tag, an dem kannst du dich voll reinstürzen, ja, ins Leben mit deinen Kindern und Pläne machen und sagen, und ich mache noch ein Picknick mit euch auf dem Spielplatz, habe ich voll Bock zu und so. Und es gibt halt andere Tage, da musst du deutlich achtsamer mit deinen begrenzten Ressourcen sein. Und das hilft mir tatsächlich im Alltag sehr. Und es ist keine wissenschaftlich exakte Messmethode, sondern es ist wirklich so ein Gefühl, ne? Wo stehe ich gerade? Und dann habe ich mittlerweile mir wirklich angewöhnt, eben Konsequenzen zu ziehen. Und ich habe zum Beispiel vor einiger Zeit gemerkt, ich rutsche echt so ein bisschen in den orangenen Bereich, ja, Richtung Dunkelorange. Ich habe viel für die Arbeit gemacht. Meine Kinder waren krank. Ich war selber krank. Wir hatten so verschiedene Baustellen gehabt. Ich habe gemerkt, mein Energielevel ist unten. Und dann eben den Mut zu haben, zu sagen, okay, ich mache eine Social Media Pause, weil Social Media auch immer Energie zieht. Ich sage verschiedene Termine ab, wo ich das Gefühl habe, die kosten mich mehr Energie, als sie mir geben. Ich fahre aber auch ein paar Termine hoch, von denen ich weiß, die geben mir mehr Energie, als sie mich kosten, ne? Ich spreche mit meinem Partner darüber und sage, ich bin bei Orange, wo bist du? Ja, hast du noch ein bisschen mehr Ressourcen, können wir was umverteilen? Oder bist du auch bei Orange? Ja, dann muss irgendein Notfallplan her, wie wir beide hier wieder rauskommen. So. Und ich habe wirklich für mich die Erfahrung gemacht, dass mir das sehr hilft, eine realistische Einschätzung zu bekommen, wo ich stehe, auch sanfter mit mir selbst zu sein, nicht zu sagen, ach, das geht schon noch, ne, da pushe ich jetzt so durch. Und es ist tatsächlich auch was, also wir haben die nicht irgendwo verbildlicht hier, aber ich spreche ab und zu mit meinen Kindern auch darüber und sage, oh, heute bin ich echt im dunkelorangen Bereich, da schaffe ich das nicht mehr. Und ich habe jetzt echt festgestellt, dass meine Kinder das manchmal auch für sich nutzen und mir dann auch manchmal sowas spiegeln und sagen, heute bin ich im zu gelben Bereich für das. Und dann denke ich so, voll gut. Also das ist so total schön, wenn man einfach miteinander als Familie in einen Austausch darüber kommen kann, wie es einem geht, wie viel Kraft man hat, was man braucht. Und man macht sich natürlich auch Gedanken darüber, was sind meine Kraftquellen, was nährt mich, was nährt meinen Körper und was nährt meine Seele. Und ich habe mittlerweile wirklich das Gefühl, ich habe so einen ganzen Werkzeugkasten, ne, an Strategien zur Verfügung, wie ich aus Orange auch wieder rauskommen kann. Und dazu gehören so basale Dinge wie mehr schlafen, ja, aber auch sowas wie eine Sprachnachricht an eine enge Freundin schicken und wissen, die wird mir antworten. Und da bin ich in einer ganz persönlichen Verbindung und das stärkt mich und das tut mir gut. Oder mir tut es zum Beispiel gut, am Sonntag in die Kirche zu gehen. Gar nicht unbedingt wegen dem, was da passiert, sondern einfach, weil es auch ein Moment von Ruhe und Fokus und ich muss nirgendwo anders sein und ich muss nicht überlegen, was ich als nächstes tue, sondern ich muss hier einfach sitzen. So, ja, ist. Und das ist aber was sehr Persönliches. Jemand anderes würde sagen, das ist für mich Höchststrafe, ne? Und solche persönlichen Strategien zu erarbeiten, halte ich für ganz wertvoll.
Absolut. Und die sind ja auch so individuell und das finde ich auch so wichtig dabei, weil, wie du es immer sagst, das ist ja auch wertfrei. Ja, sind die eine Strategie
Moralisch neutral.
besser als die andere, genau. Und das
Ja.
finde ich auch so bereichernd, diesen Blick so darauf zu wenden, weil Ja, für einen ist es halt toll zu meditieren und ist ja schön, aber für andere, also ich meine, jetzt mittlerweile finde ich es eigentlich ganz gut, aber ich weiß noch früher, als ich das erste Mal ausprobiert habe, ich gedacht, um Gottes Willen, wie soll mir das denn Kraft geben? Ich fand
Ja.
das furchtbar, ja. Und
Ja.
sowas auch einfach anzunehmen und zu sagen, es gibt eben nicht die eine bessere Strategie als die andere, sondern
Genau.
wir müssen nur gucken, was tut uns gut und wo können wir wieder in unsere Kraft kommen.
Da sind wir wieder bei diesem Leistungsgesellschaftsgedanken übrigens, ne? Also,
Ja,
dass viele,
genau.
insbesondere Mütter, das Gefühl haben, klar will ich Pausen machen, aber die muss ich dann schon für was Sinnvolles nutzen, ja? Muss ich Sport machen, dann werde ich wieder schlank, oder ich muss Yoga machen, dann werde ich mega entspannt für meine Kinder, oder ich muss irgendwas machen, was ich bei Insta gesehen habe, grünen Tee trinken, Journaling, sowas. Und dann gibt es so diese Idee von moralisch überlegenem Entspannen, ne? Und im Vergleich fühlen sich dann Mütter oft schlecht, wenn ihre Pause eher so aussieht, dass sie Schokolade essen und Trash-Fernsehen gucken oder so. Und gleichzeitig ist es wirklich wichtig, sich klarzumachen, ne? Entspannungsstrategien sind moralisch neutral. Es hilft, was hilft. Ne? Und natürlich, wenn ich merke, ich versinke die ganze Zeit im Handy und danach bin ich ruheloser als vorher, dann kann ich überlegen, brauche ich vielleicht eine andere Strategie. Ne? Aber nicht, weil es in meiner Insta-Story hübscher aussieht, ja? Sondern ich muss wirklich schauen, was tut mir gut. Und es gibt ganz viele Menschen, denen tut Bewegung inhärent gut. Und es gibt andere Menschen, für die ist Sport und Bewegung sehr stark mit so einem Ich muss Gedanken assoziiert. Ich muss für meine Figur, ich muss für meine Gesundheit. Und dann muss man das für sich trennen und sagen, vielleicht mache ich auch ab und zu Sport für meinen Rücken oder irgendwas. Aber das ist dann nicht meine Pause, sondern das ist dann halt auch eine Form von Arbeit, die ich da mache, weil ich es, ne, aus bestimmten Gründen tue. Aber es muss Zeiten geben in meinem Alltag, wo ich einfach das tue, was ich gerne tue, was mir Spaß macht, was meine Seele erfreut, ja. Und was immer das ist, ist alles exakt gleichwertig, ob das Zocken ist oder Stricken oder Freunde treffen oder völlig egal, ja. Und deswegen ist es immer wichtig, dass eine und dieselbe Tätigkeit für eine Person, ne, eine richtig gute Pause sein kann und für die andere Person nicht. Und dass man da nicht sozusagen so eine externe Wertung anlegen darf, gerade bei Hobbys, Entspannungsstrategien. Und das gilt halt auch für unsere Kinder. Also ich musste das für mich auch lernen, dass wenn meine Kinder von der Schule kommen und ihre Hausaufgaben und ihren Kram erledigt haben und dann in irgendeiner Weise sich entspannen, dass dann skaten gehen, eine Freundin anrufen, nähen, Netflix gucken, Fortnite spielen, ne? Alles moralisch neutral ist, alles gleichwertig, weil sie jetzt einfach ihre Freizeit so gestalten, wie es ihnen gerade gut tut. Und da muss ich sozusagen nicht eine Wertung drauflegen.
Danke, Nora, dafür finde ich echt nochmal so einen ganz, ganz wichtigen Punkt. Und ja, ich glaube, also ich bin wirklich froh, dass du dieses Buch geschrieben hast. Ich finde, es trifft einfach einen ganz, ganz wichtigen Punkt und den wir auch immer wieder bei Family Lab so präsent haben, dass es einfach extrem wichtig ist, dass es uns als Eltern gut geht, damit es uns als Familie gut gehen kann,
Ja.
dass es unseren Kindern gut gehen kann. Und das ist auch immer wieder das, wo wir dran anknüpfen. Und dieser Leistungsgedanke, der steckt einfach so tief in uns drin. Und deswegen braucht es einfach so einen Fokus immer mehr. Also vielen, vielen Dank dafür. Und danke für dieses schöne Gespräch und die
Ja, danke
Einblicke
für die
in
Einladung.
dein neues Buch.
Dankeschön.
Bis zum nächsten
Bis
Mal.
dann, ja, alles Gute, Heidi.
Ebenso.
Schau auch gerne auf familylab.de vorbei. Wir freuen uns auf deinen Besuch.